Zakaria wechselt nach China, keiner will nach Salzburg und der erste Masterclass-Move von Michael Parensen, Ansa-Konferenz Episode 32. Here we go.
Ding zu abtauschen, aber wir sollten trotzdem von Spiel zu Spiel schauen. Wir müssen von Spiel zu Spiel denken. Wir schauen von Spiel zu Spiel.
Von Spiel zu Spiel.
Wir müssen schauen, dass wir immer
von Spiel zu Spiel schauen.
Und am Platz geht es natürlich zu der Sache.
Shanghai 21 Millionen Einwohner, Peking 18 und Shenzhen 17 Millionen. Jo, ist fix. Manpreet Zakaria wechselt in die drittgrößte Stadt Chinas, unterschreibt bei Shenzhen Peng City FC. Was macht dieser Move mit euch, Harald und Patrick?
Hätte ich so nicht erwartet.
Ja, ich meine, der Transfer an sich war natürlich erwartbar.
Ja, aber dass es China wird, hätte ich nicht am Schirm gehabt.
Wo hättest du ihn gesehen? Bei der Austria, Rückkehr
in,
war...
In Europa.
Ja, okay. Aber ist es jetzt der... Kommen da jetzt schlechte Vibes bei dir bzw. bei euch hoch oder denkt ihr, okay, das ist ein logischer Schritt?
Warum schlechte Vibes? Ich meine, China ist nicht mehr auf diesem aufsteigenden Ast, schon lange nicht mehr. Also ich persönlich habe die chinesische Liga wirklich schon lange nicht mehr auf dem Radar. Jetzt, wo ich vor ein paar Tagen mitbekommen habe, dass der Oscar auch nicht mehr in China spielt, wisst ihr, der Brasilianer halt eben, hat es für mich noch weniger Reiz, dass ich da mal einen Blick drauf werfe, wie es dort ausschaut. Deswegen kommt es für mich schon auch ein bisschen überraschend, weil wie der Harald habe ich auch mit einem Verbleib in Europa zumindest gerechnet.
Ich meine, grundsätzlich in China zu leben und mit einem trotzdem wahrscheinlich okayen Gehalt, das macht man nicht so irgendwann einmal in einem normalen Leben. Also sicher spannende Erfahrung, die er da mitnimmt. Ja, fußballerisch bin ich nicht zu 100% sicher.
Wenn man so ein bisschen an die Chinese Super League denkt, dann kommen dann eben solche Namen wie Oscar, Hulk, Arnautovic in einem hoch, aber die Zeit ist eben vorbei. Dieser Hype, den es damals in den 10er Jahren gegeben hat, nachdem man eigentlich so diesen Hype des russischen Fußballs abgelöst hat, damals Nullerjahre, generell sehr viel Kohle in die russische Liga gepumpt worden, dann eben in die chinesische, mittlerweile nach Saudi-Arabien bzw. Katar, wo eben ganz viel Geld fließt. Und ich meine, du hast es eh schon gesagt, Oscar eigentlich so der letzte große Name, der die Liga verlassen hat. Manpreet Zakaria da sicherlich sogar einer der prominenteren Namen, wenn man sich so die ganzen Transfermarktprofile anschaut.
Der ist von der vom Marktwert her unter die Top 20 mit seiner 1 Million, glaube ich, ist der Marktwert auf Transfermarkt. Also es ist schon bergab gegangen mit der Liga, vor allem was den internationalen Stellenwert angeht in den vergangenen Jahren. Also ist ja 2020 ist ja der Salary Cap eingeführt worden. Ich glaube, du darfst nicht mehr als 3,5 Millionen Euro pro Jahr verdienen. Ist eh noch okay.
Ja, aber... Aber für dann, Profifußballer, Promi-Profifußballer dann so ein bisschen genickt.
Ja, und dann seit Covid halt großer Umbruch, also viele Investmentfirmen und so weiter ausgestiegen aus den Vereinen. Die großen Vereine, die wir noch kennen aus den Jahren, gibt es ja teilweise gar nicht mehr oder sind halt irgendwo angekommen. Also,
ja. Guangzhou Evergrande, ich glaube, der letzte Champions League-Sieger aus China 2015, also AFC Champions League-Sieger. Mittlerweile auch kein Profi-Verein mehr. Also, die sind schon abgestiegen und mittlerweile eben so ein bisschen in der Bedeutungslosigkeit auch verschwunden.
Naja, du siehst es auch im Transfermarkt, allein der Club, der was den höchsten Marktwert hat, sind 18,3 Millionen zum Vergleich. Das ist sogar ein bisschen weniger, als es bei uns der WRC hat. Also da kann ich mich schon an Zeiten erinnern, eben, wo die ganzen Weltstars dort waren. Die hatten da schon einen üppigen Marktwert. Die Clubs ist halt nicht mehr so. Hat sich alles geändert.
Wobei, man muss dazu sagen, ich weiß nicht, wie valide die Marktwertbestimmung von Transfermarkt im chinesischen
China ist. Natürlich, aber es ist
das
schon...
Das ist oft einmal der Gradmesser halt eben.
Ja. Also vor allem, es kommt ja einfach auf die fehlenden Namen. Daran kann man sich ja schon ein bisschen messen, dass da einfach ein Paradigmen-Switch in der Chinese Super League vonstatten gegangen ist. Meine, schauen wir uns kurz einmal so ein bisschen Shenzhen Peng City an. Das ist Teil der City Football Group, also der City Football Group, wo ja auch Manchester City, New York City FC und Girona und so weiter mit dabei sind. Verein wurde 2006 unter dem Namen Sichuan FC gegründet. Zunächst gab es den Sitz in Chengdu, 20 Millionen Einwohner damals, und später dann 2017 unter dem Namen Sichuan Jiuniu FC. In der dritten Liga hat es eine Neugründung gegeben, nachdem der Verein 2010, 2011 sich eigentlich aufgelöst hat.
Mich, ja.
Ja. Aber der viel ärgere Switch, finde ich eigentlich. Ich meine, sie sind 2023 Meister geworden in der zweiten chinesischen Liga. Sprich, sie sind aufgestiegen in die Chinese Super League. Aber mit diesem Aufstieg gab es auch einen Wechsel des Vereinssitzes. Und wenn man jetzt denkt, okay, dann wechselt man halt von Wien in die Südstadt oder sowas in die Richtung. Na, sie haben es ein bisschen drastischer gemacht, denn man wechselte nach Shenzhen von Chengdu nach Shenzhen, und das ist kein Nachbarort, sondern das ist einfach 1709 Kilometer entfernt. Man braucht 18 Stunden und 28 Minuten mit dem Auto dorthin, und das ist, um einen besseren Vergleich zu haben, das ist wie wenn Rapid von Wien nach Athen ziehen würde.
Ja. Ist aber für chinesische Relationen dann vielleicht eh von Hütteldorf in die Südstadt, ne?
Ja, gut. Ein Katzensprung meinst du, oder was? Ja, schmeidige 18,5 Stunden mit dem Auto.
Nein, aber ich meine, der Verein dürfte ja tatsächlich in der Community noch nicht so wirklich angekommen sein. Ja. Also auch wenn man sich Social-Media-Zahlen anschaut, auch Social-Media-Zahlen der chinesischen sozialen Medien, ist das ja alles sehr überschaubar. Die Zuschauerzahlen pendeln irgendwo zwischen 3.000 und 7.000 in der Vorsaison. Also ja, hat jetzt nicht die ganz große Fan-Community der Club.
Wie gesagt, eben Neugründung 2017. Sie haben auch in der Vorsaison sehr gegen, also massiv waren sie in Abstiegsängsten, haben sie dann am letzten Spieltag dann noch gerettet mit einem 2:1-Sieg und haben so überhaupt erst die Liga halten können.
Ja? Oder willst du jetzt da noch Historisches? City Football Group?
Ja.
Welche Vereine sind alle Teil der City Football Group?
Ein paar habe ich schon aufzählt, aber viele.
Man City, New York City, Melbourne City, Yokohama Marinos, Montevideo City Torque, Girona, Shenzhen Peng, Mumbai City, Lommel in Belgien, Troyes in der zweiten französischen Liga aktuell, Palermo, Bahia und Club Bolivar. Und damit ist Manny Sakaria einer der wenigen Österreicher, die in der City Football Group angedockt haben jemals. Oder das einer von...
Ich kann mich nur noch erinnern an Kajode, der ist auch damals von der Austria zu City gewechselt und wurde aber dann gleich direkt verliehen zu Girona.
Genau. Hannes Wolf.
Ist bei New York, genau.
Ja. Ismail Dachuri war bei New York, ist inzwischen übrigens in Libyen, spielt dort. Aktuell bei Melbourne, Andy Kuhn.
Stimmt.
Und Jimmy Chago.
Geil,
der sogar gebürtiger Österreicher ist. Valon Berisha war auch in Melbourne und Richie Windbichler. Und es gibt noch bei Lommel mit Leon Lalic einen Doppelstaatsbürger Österreicher, Kroatien, der aus dem Salzburg-Nachwuchs letztes Jahr nach Belgien gewechselt ist.
Ich glaube, da war auch der Mujakic, der was ehemals bei Rapid 2 gespielt hat, der war auch mal bei Lommel.
Ja, aber vor dem Einstieg von der City Group. Was man noch dazu sagen muss, Shenzhen hat einen deutschen Sportdirektor, nämlich Daniel Stenz. Und Daniel Stenz hat in China davor schon gearbeitet. Sekunde, ich muss kurz das Fairmarkt-Profil aufmachen. Nämlich war bei Luneng schon technischer Direktor von 2017 bis 2020. Also der kennt sich aus. War davor Chefanalytiker von Ungarn und Chefscout von Vancouver und war davor bei Union Berlin. Das heißt, Daniel Stenz war Chefanalytiker von Union Berlin, während Michael Parenzen dort gespielt hat.
Ork. Das sind die geilen Verlinkungen. Aber jetzt haben wir noch eine.
Gibt noch eine Verlinkung, die mir dann aufgefallen ist. Co-Trainer bei Shenzhen ist nämlich Sinan Bitiki. Wer das ist, fragt man sich. Er war unter anderem Co-Trainer beim SC Weiz von 2022. Eigentlich nur 2022, unter Jörg Schirgi zum Beispiel. Sprich, der hat schon auch Bezug zur Steiermark, war sogar auch einmal 4 Jahre lang Scout bei Manchester City.
Ja, Sinan Bitiki war ja ein riesen österreichisches Talent, das dann wegen Herzproblemen aufhören musste. Und ist ja eben in dieser City Group Show
bei Manchester City war
er im Grunde. Also von 2017 hat er da angefangen als Scout,
hat
er schon lange drinnen.
Da auch in Österreich gescoutet für die City Group. Das heißt, er und Daniel Stenz waren wahrscheinlich zwei, die Manny Sakaria da von diesem Schritt überzeugen konnten. Mhm. Und ist für ihn wahrscheinlich auch ganz angenehm, wenn er dort eine Ansprache auf Deutsch auch hat.
Ich meine, der Jay Heindle hat auf Twitter geschrieben, Rest in Peace Karriere. Martin hat darauf geantwortet, das wurde bei Arnautović auch gedacht. Jetzt war natürlich die Phase, in der Arnautović nach China gewechselt ist, eine andere. Wir haben es jetzt ja gerade aufgezählt, wie dieser Verein auch vernetzt ist. Manpreet Sakaria ist jetzt aber nicht mehr der Allerjüngste. Was jetzt ihr perspektivisch, was wird passieren mit der Karriere von Manpreet Sakaria? Ich glaube jetzt nicht, dass das jetzt so ein Move war, hey, ich versuche mir jetzt über Shenzhen Richtung New York oder Manchester City mich anzubieten. Also ich glaube, dass er da vielleicht jetzt eine neue Heimat für längere Zeit auch gefunden hat.
Ich glaube auch, dass es diese Querverlinkungen in der City Football Group sehr selten gibt, oder?
Ja, sicher. City und Girona schieben da gerne mal ein bisschen um und um, aber sonst kriege ich davon auch nicht so wirklich viel mit.
Ich sag's auch, also es ist nicht so wie diese Wertschöpfungskette, die Red Bull eben aufgebaut hat mit Liefering, Salzburg, Leipzig und dann eben, wo man vielleicht dann auch noch kontinental übergreifend so ein paar Transfers tätigt. Also wäre mir jetzt in dieser City Group auch noch nicht massiv aufgefallen.
Aber ich meine, eine Rückkehr nach Europa ist ja jederzeit möglich.
Ja,
es ist jetzt nicht so, dass, also wenn er in einem Jahr wieder in Europa andockt, es ist ja möglich und jetzt auch gar nicht unwahrscheinlich.
Mein Vertrag hat er jetzt in Shenzhen bis 31. Dezember 2026, ja. Also ist jetzt noch nicht die Welt. Dann wird er 30 Jahre sein und dann wird sich eh weisen. Macht er einen Oscar und bleibt länger in China oder
wird er der neue Oscar der Chinese Super League? Das kann natürlich auch sein.
Nein, aber ich meine, das kann ja, also im Fall Markus Pink zum Beispiel hat er sehr geschwärmt vom Leben in China. Also dem hat es ja wirklich taugt, dort auch das ganze Umfeld und so. Also warum nicht?
Ja, also von dem her, deswegen ist er nach Sandhausen dann gewechselt.
Ja.
Manpreet Sakaria hat auf jeden Fall eine neue Heimat. Eine neue Heimat wäre gerne auch Red Bull Salzburg für potenzielle Neuzugänge, aber es wirkt nach wie vor, also es ist generell sehr ruhig bei den Mozartstädtern. Wo bleibt die große Transferoffensive von Ruven Schröder und Co.? Will einfach keiner mehr nach Salzburg wechseln?
Sie haben sich viele Körbe abgeholt.
Ja. Also er hat mir jetzt die Taktik so ein bisschen defensiver angelegt und geht jetzt in Richtung, wir haben mit dem Letsch den Transfer des Winters geholt und der versucht jetzt eine bessere Mischung aus dem vorhandenen Spielermaterial
zu mixen. Gernot Rauner hat abgesagt, Michi Gregoritsch hat abgesagt, Stefan Bosch hat abgesagt und wen vergesse ich jetzt noch?
Maxi Wöber ist jetzt eigentlich auch schon
Maxi Wöber
wieder ruhiger geworden.
Hat nicht abgesagt, aber dürfte dann nie ernsthaft ein Thema gewesen sein. Ich glaube tatsächlich, dass die Herausforderung, vor der Red Bull Salzburg steht, ist, sie suchen halt andere Spielerprofile, als sie es in den vergangenen 10 Jahren getan haben. Und da musst du andere Argumente haben. Und die Frage ist, wie argumentierst du einem Spieler, der in der Nähe seines Leistungszenits ist, dass es für einen Sinn macht, nach Salzburg zu kommen?
Das war damals bei Slatko Junusovic sicherlich anders. Da war man einfach, da hat es ihm schon auch diesen internationalen Hype gegeben. Ich glaube, da ist er dann gern auch diesen Wechsel gegangen, weil er im Grunde auch Titel holen wollte, endlich in seiner Karriere. Und,
auch das ist kein Argument mehr. Du kannst jetzt nicht mehr sagen, komm zu uns, dann hast du wie gesagt mal 2 Titel jede Saison.
Ja.
Die Attraktivität, die Salzburg früher mal ausgestrahlt hat, ist nicht mehr so gegeben. Das merkst du halt eben, dass am Transfermarkt da schon wenig passiert. Vor allem eben auch, wenn du mitbekommst, welche Spieler sie holen wollten. Einige eben routinierte Österreicher. Und wenn du die dann nicht bekommst, im Gegensatz zu damals, ist das halt schon noch ein Genickschlag.
Aber es ist jetzt ja nicht ein ganz brutaler Strategiewechsel bei Salzburg, denn man hat ja wieder sehr junge Spieler auch geholt und aus Burkina Faso haben wir ja schon letzte Woche darüber gesprochen und es ist ja auch ein Christian Kofane aus Albacete im Gespräch, ein ganz junger Kameruner Stürmer, scheinbar mega gehypt, sind gefühlt, glaube ich, 15 Top-Vereine dran. Bin gespannt, ob der Salzburg vielleicht den Zuschlag bekommt. Hannes Wolf wäre auch eine Option, beziehungsweise ist gemunkelt worden, ob der vielleicht einer ist für Salzburg. Ich kann es mir nicht vorstellen, dass er für Salzburg zurückgeht nach Europa. Nein. Vielleicht vertue ich mir aber
auch. Kann ich mir auch nicht vorstellen.
Ich habe was gelesen, dass er zu teuer ist für Europa.
Ja, aber das war für, nicht für Salzburg, sondern ich bin mir jetzt nicht sicher für Valencia. Und die haben ganz andere finanzielle Schwierigkeiten. Obwohl ja endlich das Stadion angegangen wird, wenn man wieder über Valencia spricht, ist wie bei den Hottex.
Danke.
Nein, würde gern zwei Zitate von Ruben Schröder durchgehen. Da hat er nämlich gesagt gegenüber der Kronenzeitung: Tagtäglich machen wir uns Gedanken um den Kader und wie gut einzelne Spieler sind. Wenn ein möglich neuer Spieler nicht besser ist als einer, der da ist, werden wir keine Transfers machen. Das würde der Gruppe enorm schaden. Wenn einer kommt, muss er zudem menschlich reinpassen und sich mit dem Club identifizieren. Jetzt war genau das ja im Grunde das Thema im ganzen Herbst, dass wir gesagt haben, Salzburg hat wenig Spieler, die sich im Grunde mit diesem Verein, mit dieser Aufgabe Red Bull Salzburg auseinandergesetzt haben, sondern das aus außen betrachtet eben eher als Sprungbrett gesehen haben. Braucht Salzburg nicht vor allem Spieler, die sich mit dem Verein identifizieren?
Ja, klar, aber das sagt er auch, ne?
Aber wer ist ja, aber so ein Spieler? Für mich ist es halt eben Maxi Wöber. Das ist für mich schon ein Paradebeispiel eigentlich, den, was ich schon das Gefühl gehabt habe während seiner Salzburg-Zeit, dass er den Club zu 100% einfach auch gelebt hat und auf jeden Fall nach einem Andi Ulmer damals schon so die zweite Anlaufstelle für die jüngeren Spieler war. Wenn du den bekommst, dann glaube ich, könnte schon ein Ruck durch diese Mannschaft auch durchgehen, weil ich glaube, Maxi Wöber ist schon einer, der da einen neuen Schwung reinbringen könnte. Aber wenn er halt eben nicht kommt, ganz ehrlich, dann fehlt es mir ein bisschen auch an Alternativen.
Es ist tatsächlich, glaube ich, schwierig, weil du brauchst jemanden, der gut oder besser ist als die, individuell besser ist als die, ein aktueller Spieler. Und das ist ja nicht so einfach. Also die individuelle Qualität der einzelnen Salzburg-Spieler, glaube ich, brauchen wir jetzt nicht diskutieren. Ja. Und gleichzeitig jemanden, der sich ja mit dem Club oder vielleicht mit der Aufgabe, diese junge Mannschaft zu führen, identifiziert. Und das ist in Summe ein Paket, wo wahrscheinlich die Spieler gibt, sicher. Ja? Mhm. Die zeigen aber nicht als erstes auf, wenn Salzburg daherkommt. Ne?
Ja, vor allem wenn du dann halt siehst, du wechselst im Grunde zum vierten der österreichischen Bundesliga. Das ist natürlich was anderes, wie wir heute schon besprochen haben, wenn du zum Tabellenführer wechselst und du gefühlt einfach mitmachst und den Meistertitel dann abholst und das dann in deiner Vita stehen hast. Ruben Schröder hat auch noch gesagt, vielleicht machen wir auch gar keinen Transfer mehr. Vielleicht ist Thomas Letsch der beste Wintertransfer, den wir hatten.
Es sind noch wie viel? 2 Wochen? Es wird schon noch was passieren. Keine Sorge.
Ja, aber es hat es nicht ein bisschen überrascht, dass gar so wenig jetzt passiert ist bisher, weil man Salzburg startet eben in der Woche jetzt schon mit der Champions League. Ich meine, ist mir klar, da kannst du eh nichts mehr gewinnen. Aber es wird jetzt eher auch nicht so für Selbstvertrauen gut tun, wenn sie jetzt gegen Real und Atletico nochmal so eine ähnliche Niederlage wie gegen die Bayern im Test kassieren. Das ist kein cooler Start in das neue Jahr.
Das ist kein cooler Start, aber das ist noch nicht das, was zählt, oder?
Nicht. Aber
eigentlich, ich meine, Champions League kannst du viel Kohle machen, darf man nicht vergessen. Aber du wirst gegen Real und Atletico hättest du damit dann gut aufgelegt.
Also Euphorie-Boost schaut natürlich anders aus, wenn du da gegen die Bayern 0-6 untergehst. Ich denke schon, dass Salzburg halt eben am Transfermarkt am liebsten schon was Offizielles hätte, aber ist halt nicht. Aber ich bin auch, eigentlich gehe ich schon davon aus, dass da noch was kommt.
Man darf gespannt sein, wir schließen das Kapitel Salzburg für diese Episode und reisen weiter nach Graz, wo Michael Parenzen den ersten, meiner Meinung nach, Masterclass-Move brachte. Otar Kitesvili verlängert bis 2027. Wie wichtig ist dieses Zeichen nach den ganzen Abgängen der letzten Wochen auch für den ganzen Verein, nicht nur für den Kader, für die Spieler, sondern eben auch für die Fans?
Ja, mal wieder reißt Otar Kitesvili, finde ich, so einen kleinen Euphorieschwung mit, weil im Sommer eben erst verlängert, also im vergangenen Juni hat er bis 2026 verlängert, jetzt verlängert er bis 2027. Ja, ist halt die Frage. Ich denke halt schon, dass da Ausstiegsklausel drin sein wird. Mal wieder, vielleicht eben auch ein bisschen niedriger angesetzt, als was es davor war, weil ich denke halt schon, dass ein Otar Kitesvili vom Ausland, er spielt eh gerade im Ausland, er ist ja Georgier, aber dass er vom größeren Ausland schon träumt. Aber ich denke, es wird für Sturm ein ganz ein wichtiges Zeichen sein.
Ich sehe es auch so, weil es eher Vertragsverlängerung die Zeichen nach außen und auch nach innen ist, als es jetzt tatsächlich großartig was faktisch ändert.
Es ist irgendwie aus dem Nichts gekommen, oder? Also damit habe ich jetzt nicht gerechnet, dass das überhaupt aktuell besprochen wird, aber natürlich gutes Signal, vor allem wenn man so ein bisschen auch die auslaufenden Verträge sich anschaut bei Sturm, ein Gregory Wüthrich, der gefühlt jetzt eh immer schon mit dem Ausland spekuliert, ein Manfred Zakaria ist weg, war in den letzten 6 Monaten aber auch nicht wirklich da, ein Stefan Hierländer, ein Tommy Horvath, da hat man eine Option, Niklas Geierhofer, beziehungsweise auch die Laien von Scherpen, Jalkoe und Zvonarek werden enden, von dem her steht da schätzungsweise schon auch ein größerer Umbruch bevor.
Also ich meine, ganz ehrlich, bei Sturm wichtig, glaube ich, wenn die Laie von Jalkoe tatsächlich bis zum Sommer mal.
Ja.
Also weiß nicht, zwischendurch hat es ja da schon immer wieder Spekulationen gegeben, dass Brighton den vielleicht jetzt schon im Winter zurückbeordert.
Ich kann mir vorstellen, dass Hoffenheim vielleicht diesen Ausleiht, oder? Für die nächsten Monate. Das wäre so ein klassischer Move, oder? Ich meine, Mika Birith haben es jetzt nicht bekommen, die TSG, aber ich meine, ist jetzt ja nicht das erste Mal, dass man sie da bedient.
Vielleicht jetzt gerade auch nicht so attraktiv.
Ja, stimmt, aber es wäre der nächste Entwicklungsschritt. Das ist schon Bundesliga, also wird schon Sinn machen. Aber nein, also ich glaube, ein ganz wichtiger Spieler, wenn der bei Sturm bleiben würde für die nächsten Monate, enorm wichtig. Und trotzdem bleibt eben diese Position in der Offensive für mich noch vakant. Also ich bin gespannt, ob der Sturm so wie in den letzten Jahren jetzt auch mal wieder so einen Königstransfer tätigt, weil es sind ja viele aufgegangen. Vor allem, wenn man jetzt sich die letzten Jahre anschaut, Februar 2021 hat man Kelvin Yeboah geholt für 1,2 Millionen und ihn dann ja auch gut gewinnbringend auch verkaufen können. Ein Jahr später Rasmus Højlund, auch im Jänner gekommen, 7. Jänner 2023, weniger aufgegangen. Brian Teixeira um 1,2 Millionen von Austria-Lustenau nach Graz, aber da hat man sich auch viel mehr erwartet. Und im letzten Jänner war es im Grunde Mika Birith, den man ausgeliehen hat. Also man hat da schon auch vor allem im Wintertransferfenster gutes Händchen bewiesen.
Würde eher wieder eine Laie werden diesmal, ne?
Ja, also von dem her.
Aber bislang noch ziemlich ruhig, finde ich. Also Namen wäre mir jetzt noch keiner untergekommen, der da kursiert. Deswegen bin ich sehr gespannt, was der Michael Parensen da jetzt da in seiner richtig ersten Transferphase aus dem Hut zaubern wird.
Andi Hanse hat via YouTube geschrieben, Königstransfer für mich kein neuer, sondern die Verlängerung von Kitesjvili bei Sturm. Ganz starkes Zeichen von Ota und ein Ausrufezeichen von Parensen. Und der Marci hat die Frage gestellt, reicht Sturms Kader aktuell aus, um nicht sogar zwei Titel zu holen, beziehungsweise auf welchen Positionen seht ihr Bedarf?
Reicht Sturms Kader aktuell aus,
verstehst du die Frage?
Ja, um wieder zumindest ein oder zwei Titel zu holen.
Genau,
wenn ich mir die Kader der Konkurrenz so anschaue, ja.
Ja, würde ich nämlich auch sagen, weil ich meine, gerade nachdem Salzburg so defensiv aktuell noch agiert bei der Austria, ja, die halten den Kader so gut es geht zusammen. Bei Rapid wichtige Transfers, glaube ich, auch getätigt worden mit Amane. Und schauen wir mal, wer noch kommt. Aber
also ich sehe Sturm schon, dass der Kader stark ist. Das Schwierige wird halt eben jetzt ein Mika Birith halt eben zu ersetzen, weil er schon ein wuseliger Angreifer war, der, was er nicht nur für die Tore jetzt an sich zuständig war, sondern schon auch im Offensivspiel generell ein belebendes Element war, viel geackert hat, viel vorbereitet hat eben. Wenn sie den halbwegs adäquat ersetzen können, sehe ich sehr wohl Titelchancen, und zwar 1 bis 2 Titel halt eben für Sturm.
Und wenn Sturm was bewiesen hat in den letzten 1-2 Jahren, dass man nicht unbedingt schwächer geworden ist nach den ganzen Abgängen, die man gehabt hat. Weil da war man ja Rasmus Højlund wechselt. Um Gottes Willen, was machen wir jetzt? Im Grunde ist man ohne Højlund Doppelsieger geworden.
Aber wobei ich finde schon, dass die Fußstapfen immer ein kleines bisschen größer geworden sind.
Ja, weil sie werden immer wieder ausgefüllt.
Deswegen, also man muss halt immer schauen. Also sie werden immer größer, man muss halt schon nochmal diese großen Fußstapfen, die was eben nochmal größer geworden sind, immer auch ausfüllen kann.
Das ist gesagt, die große Kunst. Zwei Wochen haben sie noch Zeit, um einen Stürmer oder vielleicht einen anderen Spieler auch zu finden, um den Kader qualitativ noch zu verstärken. Wir machen jetzt eine kurze Pause und dann geht's weiter mit der Rubrik Jo ist fix.
Sag nicht gerne was, aber
das hat mit Respekt nichts zu tun.
Ich hatte so eine heizige ganze 90 Minuten über den Schiedsrichter.
Arme Junge.
Sowas geht einfach nicht.
Verstehe ich nicht.
Ich weiß nicht, was sie uns hinschicken.
Verstehe ich nicht.
Das war heute für meiner Meinung nach eine Frechheit, was er gepfiffen hat.
Wirklich, da braucht man nicht diskutieren.
Aber über die 90 Minuten gesehen war
es wahnsinnig. Wahnsinnig.
So viele Fehlentscheidungen, obwohl.
Mit welchen Schiedsrichter?
Obwohl immer jemand daneben stand.
Mit welchen?
Linienrichter oder Schiedsrichter.
Das ist für mich respektlos.
War das für mich eine richtig schlechte Leistung?
Aus.
Schnitzel mit Pommes.
Wir machen weiter mit unserer Rubrik Jo ist fix und blicken auf ein paar Transfers, die unter Dach und Fach sind. Da hat für mich vor allem ein Transfer von der Austria zu Admira für Schlagzeilen gesorgt. Sandale Conte habe ich jetzt nicht auf dem Schirm gehabt, dass der zum Tabellenführer der Admiral zweiten Liga wechselt. Obwohl natürlich Bedarf ist auf der Torhüterposition. Ja.
Bedarf auf der Torhüterposition. Sie haben jetzt einen dritten. Das ist, glaube ich, ein ganz guter Konkurrenzkampf, den sie da haben werden.
Bin ich gespannt.
Ja, sehe ich nicht anders. Aber ich muss auch sagen, dass der Kaltenböck sich über weite Strecken sehr gut präsentiert hat. Deswegen sicher ist wichtig für den Konkurrenzkampf, aber ich glaube jetzt nicht, dass der Silberberger da jetzt eine große Änderung machen wird im Tor.
Ich bin ja gespannt. Ich meine, Sandali Conte für mich ein Torhüter zwischen Genie und Wahnsinn, der auf der Linie zum Teil überragend hält und dann aber auch ein bisschen fischen geht. Ich glaube, wenn der so dieses Maximum, also dieses Potenzial, was er abrufen könnte, wenn er das konstant schafft, dann wäre er definitiv auch für die Bundesliga. Da bin ich gespannt, ob er dann wirklich auch die Chance bekommt, bei der Admira sich zeigen zu dürfen. Weiter geht's mit Lincoln. Der wird nach Brasilien ausgeliehen zu Athletic Club. Ja.
Schön, 18 Minuten, schön, glaube ich. War,
ja. 18 Minuten im Grunde im Herbst gespielt, wenig gezeigt, bei Alltag auch verletzungsbedingt. Tennis. Dennis Kaigin per Laie in die niederländische Eredivisie zu Willem II, zu Rafael Beonek.
Laie mit Kaufoption, was schon auch zeigt, wie die Qualität beim SK Rapid gestiegen ist.
Also bin ich meine, du hast Tobias Edel, den du nach Belgien verliehen hast, haben wir letzte Woche schon diskutiert, auch mit Kaufoption. Aber ich glaube, es war wichtig, einfach für Rapid vielleicht den Kader ein bisschen auszudünnen.
Ja, aber ich meine, so wenig hat Dennis Kaigin hat schon seine Einsätze gehabt eigentlich bei den Profis. Ne?
War heuer auf jeden Fall mehr Rotationsspieler und in der ersten gesetzt als in der zweiten Mannschaft. Ja, du, ich verstehe schon seinen Schritt. Wahrscheinlich will er auch mehr Spielzeit haben. Eredivisie ist, finde ich, eine sehr gute Liga. Niederländische Liga ist einfach top. Schauen wir mal, wäre interessant, wie hoch diese Kaufoption wäre.
Ja, vor allem auch bei Tobias Hedl würde mich das interessieren. Ich meine, andererseits hat Rapid auch letzte Woche den Rekordtransfer fixiert. Wir haben am Montag noch darüber gesprochen. Ich glaube, am Mittwoch war es dann Donnerstag. Romeo Amane wurde fixiert. 2,5 Millionen Euro Ablöse. Damit ist er doch Rapids Rekordtransfer. Ich glaube, da sind noch ein paar Add-ons mögliche mit dabei.
Da wird noch das ein oder andere Add-on dazukommen, glaube ich.
Genau. Nicht. Aber trotzdem, auch so, jetzt schon der Rekordtransfer, denn ich glaube, Traustason hat 2,3 gekostet. Ja, also von dem her, ich finde es einfach überraschend, dass Rapid, dass man mit 2,5 Millionen einfach der Rekordtransfer von Rapid ist.
Ja, klingt nicht viel, aber Beispiel Traustason oder Mocinic, die was halt eben da die Liste angeführt haben, war das dann doch viel Geld für die Leistung, was sie gebracht haben.
Ja,
also von daher.
Absolut. So, zwei Personalien haben wir noch offen. Rafael Hofer von Salzburg nach Haberg per Laie.
Viel Erfolg und viel Spielzeit.
Und der letzte Transfer, den wir heute kurz beackern, Felix Holzhacker. Der wechselt ablösefrei vom GRK zu Admira in Liga 2. Ist also nach Rapid 2 und dem GRK die dritte Station für den Außenbahnverteidiger in Liga 2 bei der Admira. Finde ich eigentlich einen guten Transfer. Hat sie in der Vorsaison wirklich gut geschlagen, auch beim GRK. Vielleicht reicht es noch nicht für die Bundesliga, aber vielleicht über die Admira dann wieder die Rückkehr in die Bundesliga, die er schaffen kann.
War eine ruhige Transferwoche eigentlich, oder?
Ja, schon.
Ich finde es bislang ein bisschen langweilig, oder?
Schon noch ein bisschen Fahrt aufnehmen jetzt wieder.
Ja, schauen wir mal. Und dann sind wir alle auf Urlaub.
Genau.
Genau, in diesen anderen Wochen sind wir alle auf Urlaub. Zum Abschluss dieser Episode gibt es natürlich auch noch Fuck Answer Konferenz. Hier stehen eure Fragen im Fokus und wir starten mit der Frage von Frankenstein nach Bierith-Verkauf und Salzburger Umstrukturierung. Wie stehen die Titelchancen der großen vier? Ich würde sagen, Stand jetzt ist Rapid der große Sieger, der Top 4 in diesem Winter. Bierith-Abgang bei Sturm. Du hast mit Amane dich qualitativ verbessert. Bei der Austria hat sich neuzugangstechnisch noch nichts getan und bei den Salzburgern wenig los.
Ja, wobei die Austria sicher auch sehr froh sein wird, dass ein Dominik Fitz jetzt verkündet hat, eben vor ein paar Tagen, dass er bei der Austria bleiben wird und keinen Wintertransfer jetzt anstrebt. Also ich sehe da eigentlich die Austria und Rapid auf einer Höhe, was jetzt da den, wie soll ich sagen, den momentanen Gewinner dieser Transferphase betrifft.
Ich glaube, also tatsächlich, dass alle vier, jetzt vielleicht nicht gleich hohe, aber ich würde allen vier Titelchancen zugestehen. Und freue mich echt auf das Frühjahr, das wird echt geil werden.
Ja. Das wäre einfach schön, wenn es ja wirklich so spannend bleibt bis zum Zuschluss. Ich
freue mich auf die ersten zwei, drei direkten Duelle in der Meistergruppe. Vielleicht hat sich dann eh alles
erledigt wieder, aber ja. Aber du, bleiben wir gleich beim Thema Dominik Fitz. S29 Bastian hat nämlich die Frage gestellt, wie viel Motivation Aufwind gibt der Fitz-Verbleib jetzt der Austria für einen potenziellen Meistertitel? Ich meine, du warst letzte Woche in Belek, du warst hautnah dran. Erzähl uns was, wie ist die Stimmung bei der Austria? Ist da wird da schon die Meisterfeier geplant?
Wie war das Essen?
Erzähl uns davon.
Nein, die Stimmung ist top. Also man merkt einfach wirklich, dass die Mannschaft ein eingeschworener Haufen ist. Also auch wenn man sich so manche andere Mannschaft anschaut, die bei den dort in den Hotels herumgesessen ist und so weiter, da merkt man schon,
Welche?
FC Zimbru zum Beispiel. War nicht so ein großer Zusammenhalt zu fühlen wie bei der Austria.
Echt, okay. Wie ist das festgestellt?
Auch bei Aktobe habe ich nicht so das Gefühl gehabt. Aber nein, die Austria tut gut daran und das macht sie auch relativ schlau, von Spiel zu Spiel zu schauen. Da redet keiner über einen Meistertitel, aber das macht ja jetzt auch noch relativ wenig Sinn. Aber sie sehen natürlich schon, was für eine Chance da irgendwo am Horizont auftaucht.
Eine einmalige Chance ist vielleicht übertrieben, aber vielleicht eine Chance, die sich längere Zeit dann nicht wieder auftut. Zsuzsgavi René Poms. Welche Zugänge braucht der GRK noch, nachdem man jetzt mehrere Abgänge vermeldet hat? Ich meine, du hast jetzt im Verfahren einmal quit. Der sicherlich defensiv da Stabilität bringen soll. Es ist einfach generell noch extrem ruhig alles miteinander. Ich glaube, dass der GRK eigentlich jetzt nicht schlecht aufgestellt ist. Ich glaube, da wäre ein Neuzugang, einen Psychologen zu installieren, der irgendwie dieses WRC-Match aus den Köpfen bringt, glaube ich, wäre am wichtigsten. Denn der Trend war ja eigentlich jetzt nicht schlecht.
Ist jetzt eh einiges an Zeit vergangen, würde ich einmal sagen. Wenn das erste Spiel im Frühjahr wieder losgeht, sollte eigentlich diese WRC C-Partie, diese verrückte, wirklich abkackt sein. Kursiert nicht dieses hartnäckige Gerücht, dass ein Roman Kerschbaum von Rapid zum GRK kommt. Ja, sicher nicht schlecht. Ein bisschen Routine noch im Mittelfeld ins Zentrale reinpacken. Ja, wieso nicht?
Kann man auch gut vorstellen. Bin einfach geflasht, dass der Anfang 30 ist und ich glaube, ich 7 Jahre älter bin als Roman Kerschbaum.
Ja.
Was? Das ist jetzt nur wegen der Haarfarbe, oder?
Ja, aber gefühlt, weil der auch schon Ewigkeiten dabei ist. Aber ich bin auch schon seit Ewigkeiten dabei.
Das ist der Punkt.
Andi aka AL08. Wie wird sich der Cekur-Abgang auf den GRK auswirken? Großer Verlust, massiv, vor allem für den Andi, weil der dazu ist.
Also was die Außendarstellung angeht, massive.
Ja. Na, der ist ein klassischer Liga 2 Transfer. Eigentlich, ich sehe Michael Cekur irgendwo in der Admiralliga 2. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, wo. Vielleicht wieder zurück zu Austria Lustenau. Ich glaube, da hat er sich sehr wohl gefühlt. Da hat es natürlich auch extrem gut funktioniert. Hat aber Tabakovic und Mohamed Chaman an der Seite gehabt. Aber trotzdem, Liga 2 würde ich feiern. Denn ich will eigentlich schon, dass Michael Cekur in Österreich bleibt.
Ja. Davon gehe ich aber auch aus, dass er in Liga 2 unterkommen wird irgendwo.
Ich meine, den man gar nicht, es geht halt jetzt da um die Bundesliga, aber Karim Konté, Comeback in Liga 2, finde ich auch, total geflasht, Verhorn, Rückkehr, Fußballbetrieb, denn ich weiß nicht, ob Karim Konté, zumindest laut dem Transfermarktprofil, war er jetzt in den letzten Monaten nicht sehr aktiv.
Ja, aber ich bin echt gespannt, der ist echt so Dr. Jekyll und Mr. Hyde, kann alles passieren.
First Havana FC. Sturm, Lars Kappberg und Altach könnten alle noch Zugänge vertragen. Klagenfurt und GRK haben sich gut verstärkt. Hatten sie auch bitter nötig. Königstransfer könnte einer von den Klagenfurtern werden. Rapid wird sicher auch hoffen, dass ihr Rekordtransfer in die Kategorie passt. Da geht es um Amane.
Mhm. Das sind meine Lieblings-FAQs, weil da ist keine Frage dabei.
Ja,
das ist ein sehr guter fachkundiger Beitrag.
Ja.
Und ich muss nichts dazu sagen.
Nada, Elgin Dauer ist auch kein Thema mehr bei Klagenfurt, nachdem er zu LA Galaxy.
Aber vielleicht super random.
Aber
Hinteregger und Shendaui in derselben Kabine vielleicht nebeneinander sitzen
mit
sogar.
Mit Peter Backholt.
Das ist schon arg.
Verstehst du, Nada, Elgin Dauer nämlich durchgehend am Livestreamer am Handy, das hätte ihm Peter Backholt sicher mega taugt. Ja. Der Martin Hinteregger hätte ihm schätzungsweise mit irgendwas beworfen. Also ich glaube,
Martin mit seinem alten Nokia-Handy wahrscheinlich oder sowas.
Das wäre so toxisch gewesen, glaube ich, für die Kabine, obwohl ich glaube, jetzt da bei LA Galaxy, bin gespannt. Also ich habe ein paar Highlights mal vorne einmal angeschaut bei Hertha und so. Von der Veranlagung her ist es zum Teil gar nicht so schlecht, was er mitbringt. Aber
ich glaube, für Klagenfurt wird es besser sein, dass er nicht kommt.
Da geht es ja um andere Sachen bei seinem Transfer, ne?
Ja.
Was?
wen haben wir noch? Jochi XY. Welcher Bundesligaspieler muss unbedingt in die Nationalmannschaft?
Ronny Waldo. So, passt. Danke.
Nicolas Wurmbrand.
Danke, mehr müssen wir nicht sagen. Ja. Nein, Ronny Waldo, auf jeden Fall.
Und G0, Underline 05. Wer wird das Linzer Derby gewinnen? Was tippt ihr?
Welches?
Das erste natürlich gleich zum Jahresauftakt. Blau-Weiß, ich sag Blau-Weiß.
Nein, es wird ein X.
Jetzt haben wir eigentlich gar nicht drüber gesprochen, dass Robert Schul nicht mehr Kapitän vom LASK ist. Das kann man vielleicht
ist
mal
ja
kurz
thematisieren.
Ist kein Transfer und trotzdem großer Umbau, vor allem auch hierarchisch, glaube ich, beim LASK. Aber das war klar nach dem Herbst, dass sich da irgendwas tun muss.
Wer bekommt's? Stojkovic?
Ja, bei den LASK-Amateuren, wenn dann, bei den Juniors. Aber nicht bei der Kampfmannschaft mehr.
Ja.
Es ist gerade noch ein Austria-Transfer reinkommen. Maria Olsen von Altach zu Austria. Vertrag bis Sommer 2027.
Sehr gut. Auch das noch abgehandelt. Gibt es irgendwas zum Song?
Ja, irgendwas haben wir für Mittwoch noch geplant, oder?
Wir haben für Mittwoch noch geplant, nämlich ein Community-Special mit der Frage, welche Legende würdest du gerne bei deinem Lieblingsclub reaktivieren? Das ist mal so eine Spezialausgabe. Wir haben noch im Grunde keinen Titel für diese Rubrik oder für dieses Kurzformat. Vielleicht gibt es ja ein paar Vorschläge auch unserer Community für dieses Community-Format. Aber ich glaube, da sind ein paar ganz nette Picks dabei und ich gehe davon aus, dass es auch besser ist als die Hottech-Reihe.
Hoffentlich, ja.
Das kann nicht schlechter werden. So, das war's, Episode 32. Am Mittwoch, wie gesagt, das Community-Spezial. Wir sagen danke fürs Alter, was ist los? Ich komme nicht raus aus dieser Episode. Danke fürs Reinklicken und bis zum nächsten Mal bei der Ansa-Konferenz.
Ciao. Servus.
Wie warst du zufrieden mit ihm?
Extrem schlecht begonnen und am Ende live an, würde ich sagen.
Es ist immer ein Spektakel für die Zuschauer, glaube ich. Wir bleiben bodenständig und...
Was soll ich jetzt auch sagen?
Ich bin wirklich glücklich, dass ich habe keine Worte jetzt.
Aus.
Ende.